Göttin zum Gruße, Hestia. Sie sagen, du seiest die Erste und die Letzte. Sie sagen, dass bei dir alles beginnt und alles endet. Sie sagen, du bist der Funke, erzeugt aus dem kosmischen Nichts. Der Funke, der die Glut entzündet, die Glut, die das Feuer entfacht, das Feuer, das alles verzehrt, die Erste und die Letzte. Wenn ich dich aufsuchen will, Hestia, dann stelle ich mir zuerst mal eine große, gemütliche Küche vor. Ich stelle mir vor, wie ich aus der winterlichen Kälte von draußen hereinkomme in diese Küche. Die alten Dielenbretter sind ausgetreten, aber sauber geschrubbt. Auf dem alten, klobigen Küchentisch in der Mitte sind Mehlspuren zu sehen und Kartoffelschalen und ein Holzlöffel liegen darauf. Daneben ein frischer Brotlaib, und es duftet himmlisch. Auf der einen Seite der Küche gibt es einen großen offenen Holzkamin, und darin prasselt ein Feuer. Über dem Feuer hängt ein alter Kupferkessel, und darin blubbert es. Der himmlische Duft kommt von der köstlichen Gemüsesuppe, die dort vor sich hin köchelt. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Ich stelle mir vor, wie ich durch die Küche gehe, hin zu dem alten Sessel, der vor dem Kamin steht. Ich setze mich und versinke fast in den dicken Polstern. Behaglich strecke ich meine Füße dem Feuer entgegen, und so langsam kehrt die Wärme in meine Glieder zurück. Ich genieße den Duft der Suppenkräuter, und ich schaue in die Flammen. Und wie ich da so schaue, taucht ein Gesicht in den Flammen auf. Dein Gesicht, Hestia. Es ist ein gütiges Gesicht, ein liebevolles, aber klares Gesicht. Graue Augen, rote Haare, umzüngelt von Blau. Und eine Gestalt tanzt und wandelt sich stetig und bleibt doch immer gleich. Hestia, du griechische Göttin des Herdfeuers. Die Erste und die Letzte bist du. Wie geht denn das? Nun ja, da muss ich wohl bei deiner Familiengeschichte anfangen. Du bist die erstgeborene Tochter der Titanen Rhea, der Mutter allen Seins, und Kronos, dem Vater der Zeit. Doch kaum hattest du das Licht der Welt erblickt, als dein Vater dich den liebevollen Armen deiner erschöpften Mutter entriss. Kronos, der Furchtbare. Ein Name, der hier wirklich angemessen scheint, da er ja, unter anderem, seinem eigenen Vater wahrlich und wahrhaftig eigenhändig das Gemächt abschnitt und ihn somit entmannte. Kronos, der Furchtbare also, ängstigte sich so sehr davor, dass seine eigenen Kinder ihn eines Tages entmachten könnten, dass er beschloss, sie mit Haut und Haar zu verschlucken. Und mit dir, Hestia, fing er an. Denn schließlich warst du die Erste. Und so schluckte er dich. Und ob du wolltest oder nicht, du wurdest hinuntergewürgt durch seinen grässlichen Schlund, und das Licht verwandelte sich von taghell zu rötlich zu völliger Dunkelheit, während die entsetzten Schreie deiner Mutter immer leiser an dein Ohr drangen. Und dann Stille. Nichts war für dich zu hören, außer den ekligen, gurgelnden Geräuschen, die vom Magen deines furchtbaren Vaters ausgingen. Und hier hast du gewartet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das besonders schön oder kurzweilig für dich war. Du hast gewartet, während du vom Baby zum Kind und dann zur Frau wurdest. Was blieb dir auch anderes übrig? Und im Laufe der Zeit gesellten sich auch deine Geschwister zu dir, hinabgewürgt durch den dunklen Schlauch, der die Kehle eures Vaters war. Und ich wette, jedes Mal, wenn wieder ein Geschwisterkind herabgepurzelt kam, schleimig, verwirrt und in Ängsten, nahmst du es in Empfang, hast es gewiegt und getröstet. Ich frage mich, Hestia, ob es diese Erfahrungen waren, die dich so viele deiner wunderbaren Tugenden gelehrt haben. Hast du hier Geduld gelernt? Die Hingabe? Die Fürsorge für andere? Hast du hier gelernt, dein Wort zu halten und für dich selbst zu entscheiden, weil andere dich brauchten? Und das alles, obgleich du selbst nie die liebevolle Pflege einer Mutter erfahren hast, deine Mutter dir nie die Tränen getrocknet, dich gehalten und gewiegt oder dir über dein rotes Haar gestrichen hat? Auf jeden Fall hast du gewartet und hast gewacht über deine Geschwister. 4 an der Zahl wurden außer dir noch verschluckt. Und dann schließlich, aufgrund einer List von Rhea, verschluckte Kronos einen Stein. Und der lag ihm schwer und quer im Magen, was dazu führte, dass Kronos der Furchtbare rückwärts essen und den Stein mitsamt all seiner Kinder wieder ausspucken musste. Und wieder musstest du warten, bis alle deine jüngeren Geschwister wieder draußen waren. Und erst dann warst du an der Reihe, wurdest emporgehoben, immer höher, bis die Dunkelheit sich zuerst in rötliches und dann in taghelles Licht verwandelte, und dann standest auch du dort, als Letzte. Die Erste und die Letzte. Es scheint, dass dies dein immerwährendes Schicksal ist, vorherbestimmt seit Urzeiten. Oder wie sonst ist es zu erklären, Hestia, dass du so gut wie nie erwähnt wirst, obwohl du eine der allerwichtigsten bist unter den griechischen Gottheiten. Und obwohl seit Anbeginn der Zeit doch du es bist, die das Überleben der Gemeinschaft sichert. Sogar Homer, dieser große Barde, dem wir so viel Erinnerung an diese frühen Zeiten und Geschichten verdanken, erwähnt dich gerade mal so, en passant, in einem liebestollen Erzählrausch über Aphrodite. Aus der Ilias hat er dich einfach komplett herausgelassen, obwohl dieses Epos doch so viel erzählt über die olympischen Götter. Aber vielleicht liegt das auch daran, dass die Ilias Zorn und Krieg als Hauptthema hat. Und das, Hestia, bist du ja nun so gar nicht. Aber wie kommt es, dass so viele Menschen deinen Namen heutzutage nicht einmal mehr kennen? Deinen Namen, der so viel wie Herd oder Herdstatt bedeutet. Deine Aufgabe war es, deinem Namen gemäß, dafür zu sorgen, dass die Herdfeuer der Häuser und der Stadt nie ausgingen, dass sie niemals verloschen. Und als der große Krieg zwischen den Göttern und den Titanen entschieden war und die Götter ihren Platz auf dem Olymp einnahmen, warst du mitten unter ihnen, verehrt und geliebt. Man sagt, du warst so schön und auf deine Art mit einer so wundersamen Macht ausgestattet, dass viele sich um deine Hand bemühten. Darunter auch, seltsam wie es heute scheinen mag, dein Bruder Poseidon und dein Neffe Apollon. Aber dazu später. Um zu verhindern, dass Apollon und Poseidon sich bekriegten, hast du dich entschieden, einen Eid zu schwören, niemals zu heiraten. Denn du wusstest, sie würden alles in Schutt und Asche legen, nur um dich zu bekommen. Zum Dank beschloss dein Bruder Zeus, dir besondere Ehre zuteil werden zu lassen. Er verkündete, dass von nun an immer die erste Opfergabe in jedem Ritual dir gegeben werden sollte, noch vor ihm selbst. Und für jemanden wie Zeus, den Göttervater, ist das schon eine große Sache, schätze ich. Und ich vermute, er meinte es gut, als er weiterhin verkündete, dass man dich fortan in jedem Haushalt verehren sollte. Der Herd und das Herdfeuer sollten dein Altar sein. Wahrscheinlich dachte sich Zeus, dass ja jedes Haus einen Herd habe und somit sichergestellt sei, dass du bis in alle Ewigkeit die Ehre erhalten wirst, die dir gebührt. Aber gut gemeint ist noch nicht gut gemacht. Denn da es ja in jedem Haus einen Herd gab, sah man es nicht als notwendig an, Statuen, Bilder, Tempel oder Schreine für dich zu machen, weshalb uns heute fast nichts von dir überliefert ist. Alles voll von Abbildern der anderen olympischen Götter, aber von dir so gut wie nichts. Und so bist du wieder mal die Erste, wenn es darum geht, gebraucht und präsent zu sein in jedem Haus, aber die Letzte, wenn es darum geht, gesehen, geschätzt und geehrt zu werden. Als ich mich auf die Suche nach dir gemacht habe, Hestia, las ich zu meinem Erstaunen, dass du doch tatsächlich deinen Platz auf dem Olymp freiwillig aufgegeben hast, als Einzige. Als irgendwann nämlich Dionysos, dieser trunksüchtige Gernegroß und Sohn von Zeus, den die Götter bisher gemieden hatten, weil er einfach nichts Rechtes zustande brachte, als dieser Dionysos es schaffte, Wein aus Trauben zu machen und sein Vater stolz war wie Bolle und ihm einen Platz im Olymp verschaffen wollte, tja, da wären es plötzlich 13 Götter auf dem Olymp gewesen. Man glaubt es kaum, aber sogar die griechischen Götter waren abergläubisch. Und so war es für die Götter völlig klar, dass 13 eine Unglückszahl ist. Man fragt sich, warum die griechischen Götter sich nicht der 13 Mondphasen bewusst waren. Mag vielleicht daran liegen, dass die Olympier schon nicht mehr so angebunden waren an das Wissen um die große Göttin. Aber wie dem auch sei, auf jeden Fall witterten sie Unglück. Und nun, Hestia, was tatest du? Du gabst deinen Platz unter den Mächtigen und Reichen auf. Einfach so. Ich schätze, das fiel dir nicht einmal so schwer. Dein sanftes und friedfertiges Wesen und dein Gespür für Harmonie hatte es ja vielleicht schon vorher nicht so leicht mit den rachsüchtigen Göttern. Und vielleicht hast du einfach dankend und erleichternd auf die Zankereien und Auseinandersetzungen verzichtet. Zumal du ja wusstest, dass du in jedem, aber auch wirklich jedem Haushalt der Welt von Herzen willkommen warst. Was man von so manchem deiner Götterkollegen ja nun wirklich nicht sagen kann. Vom Olymp und der Welt der alten Griechen führt deine Spur nach Rom. Dort hast du einen neuen Namen angenommen. Du wurdest Vesta. Dein Tempel stand auf dem Forum Romanum, dem ältesten römischen Marktplatz. Die Legende sagt, du selbst habest an dieser Stelle das erste Feuer entfacht. Und wir können wohl getrost davon ausgehen, dass den Römern sehr wohl bewusst war, wie viel Kraft und Macht du besitzt. Es war weithin bekannt, dass die Feuer im Tempel der Vesta niemals verlöschen dürften, da sonst das römische Reich zu Staub zerfallen würde. Alle wussten es, vom Kleinkind bis zum Greis. Gehütet wurde dein Feuer von 6 Vestalinnen. Diese, deine Priesterinnen, wurden hoch verehrt und waren sehr wohlhabend. Sie hatten Privilegien, die Frauen sonst verwehrt blieben, zum Beispiel den Besitz von Immobilien oder das Recht, als Zeugin vor Gericht auszusagen, ohne einen Eid leisten zu müssen. All diese Privilegien sollten sie wohl über den Umstand hinwegtrösten, dass sie allesamt in einem Alter zwischen 6 und 10 Jahren für den Vestalinnendienst ausgewählt wurden. Und zwar in einem Prozess namens Captio, was so viel heißt wie Gefangennahme. Eine Vestalin musste 30 Jahre lang Dienst tun. Sie war dafür zuständig, das Feuer zu hüten und jedes Jahr am 1. März neu zu entfachen. Sie musste täglich reines Quellwasser für die Reinigung des Tempels aus der Quelle der Egeria holen. Sie hatte die Aufgabe, Substanzen verschiedener Art für Rituale zuzubereiten und sie musste absolut keusch leben. Und wehe nicht. Die Geschichten diverser Vestalinnen, die uns überliefert sind, zeugen von den harten Strafen, die eine Vestalin über sich ergehen lassen musste, wenn sie das Keuschheitsgelübde brach. Wie ein Damoklesschwert hing die potenzielle Strafe 30 Jahre lang über ihr. Die Strafe für eine nachlässige Behandlung des heiligen Feuers war schon hart genug. Dafür wurde sie hinter einem Vorhang im Dunklen geschlagen, auf dass die Reinheit und Keuschheit der Jungfrau intakt bliebe. Aber falls sie sich auf fleischliche Abenteuer eingelassen hatte, hatten die Römer etwas ganz Besonderes für ihre hochverehrten Tempeldienerinnen parat. Da niemand Hand an die heiligen Vestalinnen legen durfte, wurde diejenige, die es gewagt hatte, der körperlichen Liebe zuzusprechen, in ein eigens angelegtes, unterirdisches Gemach geführt und dieses zugemauert. Da es aber einerseits verboten war, innerhalb der Stadtmauern eine Person bei lebendigem Leibe zu vergraben und andererseits die Vestalinnen die Stadt nicht verlassen durften, gab man der gestraften Frau Nahrung, Wasser, eine Lampe und sogar eine Bettstatt mit in ihre Kammer. Denn so konnte man ja seine Hände in Unschuld waschen, hatte man die Unkeusche doch nicht selbst getötet. O Hestia, ob der römische Staat wirklich verstanden hatte, wer du bist? Ich möcht's bezweifeln. Und die Angst und Verzweiflung der Frauen, deren Namen sogar bis zu uns heute gelangt sind, lässt mir das kalte Grausen den Rücken hinaufkriechen. Orbinia, Minutia, Caparonia, Floronia und so viele andere. Wie mag es ihnen ergangen sein, nachdem sie zuerst hoch verehrt und dann tief fallen gelassen wurden? Einige, so sagt es die Geschichtsschreibung, setzten ihrem Leben lieber selbst ein Ende, als abzuwarten, dass die Gerichtsbarkeit Roms sie ereilte. Ich glaube, Hestia, es gilt fürs alte Rom, was auch für die Zeit des Mittelalters gilt, als sie Unschuldige in deinen Flammen umkommen ließen. Es wurden nicht Hexen verbrannt, sondern Frauen. Und es wurden nicht Vestalinnen bei lebendigem Leibe mit Licht begraben, sondern Frauen. Und so manches Mal genügte bereits der Verdacht oder die Aussage eines Dritten, damit eine Vestalin für schuldig befunden und verurteilt wurde. Sagte ich bereits, dass Vestalinnen wohlhabende Frauen waren? Auch hier ist wieder ein Schelm, der Böses dabei denkt, aber wo ist wohl all das Vermögen der Vestalinnen nach der Verurteilung gelandet? Einmal allerdings, so erzählen sie, hast du, Hestia, eingegriffen. Vielleicht konntest du es einfach nicht mehr ertragen, wie sie deine Schwestern und Dienerinnen dem Untergang preisgaben. Als die Vestalin Tutia des unkeuschen Verhaltens beschuldigt wurde, bat sie dich um Hilfe. »O Vesta«, soll sie gesagt haben, »wenn ich immer reine Hände zu deinen geheimen Diensten gebracht habe, so bewirke du, dass ich mit diesem Sieb Wasser aus dem Tiber schöpfen und es zu deinem Tempel bringen kann.« Und tatsächlich, die Legende erzählt, dass Tutia das Sieb voller Flusswasser schöpfte und es bis zum Tempel trug, ohne auch nur ein einziges Tröpfchen zu verschütten. Wie dem auch sei, in jedem Fall wusste jeder im alten Rom um den Zusammenhang zwischen Herd, Feuer und einer gesunden, lebendigen Gemeinschaft. Alle wussten, dass dein Feuer bewahrt werden musste, da sonst Rom dem Untergang geweiht war. Bis einer kam, der es anscheinend nicht wusste. Im Jahre 392 ließ Kaiser Theodosius, dem alle nicht-christlichen Kulte ein Graus waren, dein heiliges Feuer löschen. Nach 600 Jahren und unzähligen Vestalinnen, die jeweils 30 Jahre ihres Lebens gaben, um die Erinnerung an dich wachzuhalten. Der Tempel verwaiste. Die Vestalinnen wurden vertrieben und in vielen Fällen geächtet und verfolgt. Denn, ähnlich wie die Heilkundigen im Mittelalter, waren sie nicht ganz von dieser Welt. Und das konnte die neue religiöse Macht natürlich nicht dulden. Es überrascht mich wirklich so ganz und gar nicht, Hestia, dass das Römische Reich dann tatsächlich zugrunde ging. Aber nicht mit lautem Getöse, plötzlich, dramatisch und über Nacht. Nein, das passt nicht zu dir. Es war ein langsamer Verfall, ein schleichendes Zusammenbrechen, geduldig, stetig und fast schon leise, aber unerbittlich. Ein bisschen so wie du selbst. Denn bei dir fängt alles an und bei dir endet es. Die erste und die letzte. Und am Beispiel Roms kann ich sehen, was passiert, wenn die Wärme verloren geht, wenn den Menschen die Versammlungsorte genommen werden, wenn das Feuer der Inspiration einschläft oder ausgelöscht wird, wenn Gemeinschaft verboten wird, denn dann hat man deinen Namen beleidigt, Hestia. Und auch wenn du freundlich bist und geduldig, auch deine Geduld, so scheint mir, hat Grenzen. Ich frage mich, Hestia, wenn man dich schon damals so übersehen hat, dich als selbstverständlich nahm in einer Zeit, wo dein Altar doch noch in jedem Haus vorhanden war, wie viel mehr wirst du heute übersehen? Und wie sehr werden all jene übersehen und für selbstverständlich genommen, die unermüdlich das Feuer der Gemeinschaft hüten, die zu Hause bleiben und dienen, unbezahlt, ungesehen, ungeschätzt. Und ich frage mich, Hestia, ob die Welt wohl auch deswegen so kalt geworden ist, weil nur noch in wenigen Häusern ein Feuer brennt. Dankbar bin ich, Hestia. Denn in dieser Zeit im späten Dezember, als ich begann, dich zu rufen, mich auf dich einzuschwingen und dich zu bitten, von dir erzählen zu dürfen, in der Zeit kam mein Ofen an. Nach etlichen Wochen des Frierens und Wartens kam er endlich an. Groß, schwarz und wundervoll. Und jedes Mal, wenn ich nun ein Feuer entfache, bin ich dankbar, dass ich das kann, dass ich es darf und dass du somit in meinem kleinen, kleinen Geschichtenerzählerinnenhäuschen Einzug gehalten hast. Und ich bitte dich, Hestia, beleuchte meinen Weg. Entzünde du in mir deine heilige Flamme. Hilf mir, an den Lagerfeuern dieser Welt Geschichten zu erzählen, die das Herz wärmen und die Gemeinschaft stärken. Und steh du mir bei, wenn ich der Kälte dieser Welt eine lodernde Fackel entgegenhalte. Die Göttin des Herdfeuers stand am Fenster und schaute hinaus aufs Meer. Die schäumenden Wellen überschlugen sich förmlich in dem Wunsch, ihr zu gefallen. Immer neue Gebilde aus Gischt und Schaumkronen formten sich und zergingen wieder. Und immer leuchtender wurden die Farben, Smaragdgrün, Indigo, Lila. Das Rauschen des Meeres klang zu ihr herauf wie ein zärtlicher Gesang, und sogar die Möwen sangen ein Loblied auf ihre Schönheit. Schließlich schnellten sogar Delfine aus den Wassern hervor und führten einen liebestollen Tanz auf, in der Hoffnung, die Göttin hoch oben am Fenster auf der Klippe würde es sehen. Hestia musste unwillkürlich lächeln. Poseidon hatte sich wieder einmal selbst übertroffen. Und Hestia wusste, dass jeder sprühende Tropfen des unter ihr liegenden Meeres eine leidenschaftliche Botschaft ihres Bruders trug: Heirate mich! Seufzend wandte Hestia sich ab. Sie trat zum Kamin, legte ein Holzscheit nach und sprach murmelnde Segensworte über das Feuer. Dann trat sie hinaus. Auf der Wiese vor dem Haus schlug ihr eine ebenso starke Liebesenergie entgegen wie zuvor aus dem Ozean. Die laue Frühlingsluft war erfüllt von einer wundersamen, lieblichen Musik. Das Licht war mild und es war, als schimmerte die Luft. Ein Blütenduft wehte von den Apfelbäumen zu ihr herüber. Ein wunderschöner, leuchtender Schmetterling flog heran, umtaumelte, umschwirrte Hestia, hinterließ glitzernde, herzförmige Spuren in der Luft und flog dann in Richtung Apfelbaum davon, als wollte er sagen: Folge mir. Hestia blickte ihm nach und tatsächlich, dort unter den Apfelbäumen saß er. Apollon, der schönste Mann des Olymps, saß im Gras und spielte auf der Leier. Jeder Ton, der an ihr Ohr drang, war nicht nur so wohlklingend, dass es ihr den Atem verschlug, sondern trug auch die unmissverständliche Botschaft: Heirate mich! Er war also immer noch da. Unwillen stieg in Hestia auf und eine steile Falte bildete sich zwischen ihren Augenbrauen. Wollten diese zwei Narren denn gar nicht aufhören, sie zu umwerben? Wie oft musste sie noch wiederholen, dass sie keinen der beiden heiraten würde? Wie lange sollte dieses unsinnige Treiben noch gehen? Mit einem letzten Blick auf den liebestollen Gott des Frühlings wandte Hestia sich ab und ging zurück in Richtung Haus. Bei jedem Schritt, den sie auf dem grünen Gras tat, erblühten sofort die schönsten Frühlingsblumen unter ihren Füßen. Kopfschüttelnd, aber fast gegen ihren Willen lächelnd, trat Hestia ins Haus. Die Göttin des Herdfeuers schloss fest die Tür hinter sich. Sie zog den Vorhang vor das Fenster und dann ging sie an den offenen Kamin. Sie sank davor auf die Knie und betete. Betete um Erkenntnis, um Einsicht und um Visionen. Und schneller als es ihr lieb war, tauchten Bilder in den Flammen auf. Poseidon, ihr Bruder, im erbitterten Kampf mit Apollon. Daneben sie, Hestia. Fassungslos, hilflos musste sie mit anschauen, wie die beiden Götter einen Kampf entfesselten, der vom Funken zum Flächenbrand wurde. Zerstörung, Tod und Entsetzen kamen über den Olymp. Hestia sah in den Flammen, wie ein Krieg entbrannte, der alles Gute, Schöne und Wahre verschlang wie ein riesiges Ungeheuer. Und dann Kälte. Eine graue Landschaft, kalt, leer, eine Ödnis. Menschen und Götter nur noch ein Schatten ihrer selbst und ein gähnendes Nichts breitete sich aus. Zitternd und in Schweiß gebadet kam Hestia wieder zu sich. Lange saß sie vor der Glut, während Tränen über ihr Gesicht rannen. Dann stand sie auf, legte neue Holzscheite auf die glimmenden Überreste des vorherigen Feuers. Sie blies in die Glut, wartete, bis das Feuer wieder kräftig brannte, zog den Vorhang wieder auf. Und dann legte sie sich einen Wollschal um und machte sich auf den Weg zu Zeus. Hestias jüngster Bruder empfing sie in seiner großen Halle. Als er das bestürzte, aber entschlossene Gesicht seiner Schwester sah, legte er das Zepter beiseite und kam ihr entgegen. »Schwester, was ist dir?« »O Zeus, es kann so nicht weitergehen.« Du weißt doch, dass ich sowohl Poseidon als auch Apollon sehr liebe, nicht wahr?
Zeus nickte.
Ich liebe die Kraft meines Bruders, mit der er die Weltmeere beherrscht und sie mit einem einzigen Wort entweder zum Orkan entfesseln oder ganz und gar beruhigen kann. Und ich liebe die Magie, mit der Apollon Schönheit entstehen lässt und alles und alle zu verzaubern weiß.
Zeus nickte wieder und wartete.
Aber ich kann keinen von beiden heiraten.
Und Hestia berichtete von den Bildern, die sie in den Flammen gesehen hatte. Sie erzählte dem Göttervater von Tod und Verderben, vom Krieg und vom Elend, das entbrennen würde, falls die beiden mächtigen Götter weiterhin beide um sie warben.
Du weißt, dass ich das nicht zulassen kann. Und du weißt, was ich tun muss und worum dich zu bitten ich gekommen bin, nicht wahr?
Zeus, der allwissende Himmelsvater, wusste genau, was Hestia von ihm wollte. Und es gefiel ihm ganz und gar nicht. Denn er liebte seine ältere Schwester von Herzen und wollte, dass sie glücklich war. Und wenn eine Frau zur liebevollen Partnerin und Mutter geboren war, dann Hestia. Aber ein Blick in ihre entschlossenen Augen genügte und Zeus wusste, dass es nichts auf der Welt gab, was sie aufhalten würde. Und so neigte der allwissende Göttervater den Kopf und Hestia legte ihre schmale Hand auf seine dunklen Locken. Da war kein Donner, kein Blitz und keine Fanfaren. Es wurde ganz still um die große Halle und nicht einmal der Wind regte sich, als Hestia nun zu sprechen begann.
Ich, Hestia, schwöre beim Haupte meines Bruders Zeus einen feierlichen Eid. Ich schwöre, von heute an bis in alle Ewigkeit nur mir selbst zu gehören. Niemals soll ein Mann mich besitzen, mich berühren oder meine Gaben ausnutzen. Von heute an und für immer dar binde ich mich ausschließlich an meine heiligen Pflichten. Ich werde dienen und leben für die Gemeinschaft.
Noch immer war nichts zu hören. Doch als Hestia die Hand vom Schopf ihres Bruders nahm, war es, als liefe ein zitternder Seufzer durch Himmel und Erde. Ein Seufzer des Bedauerns und der Erleichterung gleichermaßen. Es war, als ob die Welt spürte, dass sie ganz, ganz knapp an einer Katastrophe vorbeigegangen war. Hestia aber verabschiedete sich von ihrem Bruder und begann, ihre lange, zeitalterumspannende Wacht über die Feuer der Welt.